Grün. Danke für den schönen Lobpreis. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist die ganze Predigt in diesen Musiktiteln oder in den Texten, die wir jetzt gesungen haben, schon mit dabei gewesen. Seine Vergebung, seine Liebe, seine Güte, seine Beständigkeit, seine Herrlichkeit, sein Werk am Kreuz. Alles, was er für uns bereitet hat. Wir sind, und das dürfen wir nie vergessen, wir sind das Ziel, so wie auf einer Dartscheibe, der Mittelpunkt von Gottes Absichten, von den Absichten des Himmels. Jeder einzelne von uns ist immer im Zielpunkt, im Fokus Gottes. Wenn die Bibel sagt, er denkt Gedanken über uns, die höher sind als unsere Gedanken. Er hat eine Zukunft für uns vorbereitet, um uns Hoffnung zu geben. Dann bedeutet das, dass Gott an jedem Augenblick, in jedem Augenblick, in jeder Sekunde damit beschäftigt ist, die Umstände so zu ordnen und so zu strukturieren, dass seine Absichten und seine Pläne zu erfüllen unserem Leben in Erfüllung kommen können. Gottes Absichten, wenn ein Mensch auf diese Welt kommt, die sollen in Erfüllung gehen. Gottes Pläne für einen Menschen sind dafür da, damit sein Herz auf dieser Welt sich umgesetzt sieht. Gott möchte, dass seine Absichten, seine Pläne, seine Berufungen, seine Ziele, die er für unser Leben hat, auch ganz und vollkommen in Erfüllung gehen. Und selbst wenn es so sein sollte, dass wir sie nicht erleben, während wir am Leben sind, wird eine Zeit kommen, wenn Christus auf dieser Welt ist, wenn die Herrschaft von Christus Jesus zur Fülle auf dieser Welt ist, wo alles wiederhergestellt werden wird, wo all diese Absichten, die Pläne Gottes, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind aus unserem Leben, in Erfüllung gehen werden, weil es Gottes Pläne sind. Und er macht die Pläne, damit sie passieren. Und auch wenn es Umstände gibt in unserem Leben, Bedrängnisse, Momente, die uns nicht gefallen, so wie auch der Predigttext ist aus dem Jesaja-Brief, da war in den Kapitel zuvor eine schlimme Zeit für das Volk. Der König von den Assyrern hat dem Volk ausrichten lassen, sie sollen sich doch ergeben. Unterordnen. Er wird das Land, er wird die Herrschaft übernehmen. Es gibt nichts, sagt er, kein Reich auf dieser Welt, das ihm widerstehen konnte. Seine Macht ist so dynamisch und so stark, dass er alles einnehmen wird. Und wie oft geht es uns so, dass wir genau den Eindruck haben, wir sollten doch uns unterordnen gegen eine Dynamik, die gegen unser Leben kommt, weil sie so viel mächtiger, so viel stärker aussieht und sich so präsentiert auch gegenüber und sie verspricht uns, wenn du dich unterordnest, dann werde ich dich so weitermachen lassen wie bisher. Aber es kam der Engel des Herrn in der Nacht, sagt die Schriftstelle im Jesaja. Und er hat 185.000 von diesen Kriegern der gegnerischen Armee, die sie bedroht haben, das Volk, in einer Nacht vernichtet. Es war Jesaja, der prophezeit hat, es wird der König, die Assyrer werden keinen Pfeil abschießen können gegen euch. Sie werden nicht eindringen können in die Stadtmauern. Und trotzdem war aber die Bedrohung so real und so massiv und so mächtig. Und dann waren es die Babylonier, die gekommen sind, nachdem der Hiskia als König erkrankt ist, todkrank gewesen ist und er zu Gott gebetet hat, am Bett gelegen ist und zu Gott gebetet und geweint hat und Gott ihm noch 15 Jahre Lebensspanne hinzugegeben hat. Und als der König von den Babyloniern das gehört hat, schickt er Boten mit einem Brief und mit Geschenken. Wie eine falsche Freundschaft. Und der König Hiskia empfängt sie und öffnet die ganzen Schatzkammern und lässt sie alles sehen. Das Gold, das Silber, alles, was an Reichtümern im Land vorhanden ist. Und manchmal begegnet uns das auch im Leben. Jemand, der uns eine Freundschaft vorspielt, aber in Wahrheit meint es gar nicht gut mit uns unter Umständen. Und Jesaja sagt zu ihm, weil du das getan hast, wirst du alles verlieren. Alles, was an Schätzen vorhanden ist, wird weggebracht werden nach Babylon. Und der Hiskia sagt, für ihn ist es eine gute Botschaft gewesen, weil all das nicht passieren sollte während seines Lebens, sondern erst dann, wenn seine Söhne an der Macht sind. Und jetzt passiert's. Das Volk muss ins Exil. Es kommt eine Zeit, nachdem Jesaja die ganzen ersten 39 Kapitel immer gewarnt hat davor, das Volk gewarnt hat, dass sie in Gerechtigkeit leben sollen, dass sie keine Götzen anbieten sollen. Aber nichts hat sich verändert. Und am Ende kommen diese Verheißungen, diese Warnrufe, die Jesaja gemacht hat, all in Existenz. Das Buch Jesaja, Jesaja übersetzt heißt Jehovah has saved. Gott hat gerettet. Von Anfang an ist die Absicht Gottes, immer zu retten, immer Hilfe zu sein, immer Kraft zu geben, immer wiederherzustellen. Das Buch Jesaja wurde so etwa 700, 800 bis 600, 500 vor Christus geschrieben. Es offenbart zum einen die Souveränität Gottes und es offenbart aber auch die Fehler und die dunkelsten Stunden des Volkes. Und gleichzeitig wirft es so einen starken Fokus auf die Erlösung, auf den Erlösungsplan Gottes, auf das Herz Gottes, das immer wieder Erlösung für das Volk möchte. Und das wird ganz besonders deutlich dann ab dem Kapitel 40. Entschuldigung. Gott rettet. Gott hat das Volk nicht vergessen. Gott will dem Volk einen Neuanfang schenken. Immer dann, wenn diese Bedrängnis passiert ist, ist die Ankündigung Gottes Wiederherstellung, Rettung, Neuanfang. Ab dem kein anderes Buch im Alten Testament verkündigt, so wie es das Buch von Jesaja macht, die Tage des Messias, der kommen wird. Des Retters, der auf diese Welt kommen wird. Um zu befreien und um zu retten. Und darauf konzentriert sich dieses Buch dann im zweiten Teil ab dem Kapitel 40 ganz intensiv. Es hat sehr viele umfangreiche, sehr viele präzise Prophezeiungen darüber, wie Christus geboren werden wird, wie der Messias kommen werden wird, was sein Leidensweg sein wird am Kreuz. Jesus selbst nimmt Bezug immer wieder auf die Schriften und auf die Prophetien von Jesaja. Jesaja hat insgesamt 66 Kapitel. Die Bibel hat 66 Bücher. 39 im Alten Testament und 27 im Neuen Testament. Manche gehen davon aus oder meinten, dass Jesaja zwei Autoren hat, weil sich der Ton vom gesamten Buch ab dem Kapitel 40 völlig verändert hat, aber die Ausgrabungen oder die Funde von der Buchrolle in Qumran zeigen, dass es ein fortlaufender Text ist. Ab Jesaja 40 beginnt der Trost. Und das bedeutet, wenn man es jetzt sehen möchte, so, dass das Buch des Jesaja ist eigentlich eine Mini-Bibel. Und ab Jesaja 40 beginnt das Neue Testament, so wie es dann losgeht mit dem Matthäus-Evangelium. Das erste Wort von Jesaja 40 ist tröstet. Tröstet mein Volk. Das ist immer wieder, wie gesagt, der Neuanfang. Die Schuld ist vorbei. Das Volk sollte für die Welt zum Zeugnis werden, dass Gott ein tröstender Gott ist, der einen Neuanfang schafft, der hinter dem Volk steht, der ein guter Gott ist. Das sollte das Leben derer, die zu seinem Volk gehören, ausdrücken und es ist heute noch genau dasselbe. In unserem Leben soll eine Hoffnung präsent sein. Eine Hoffnung, die sich ausdrückt durch unser Gesicht, durch die Worte, die wir sprechen, alles, wie wir eigentlich in dieser Welt leben. Ein Leben voller Hoffnung. voller Frieden, gegründet auf Hoffnung und Zuversicht. Das Volk war dabei, aufzugeben. All die Jahre in der Gefangenschaft. Sie waren dabei, aufzugeben. Ihr Glaube war stark bedrängt. Der König von den Assyrern hat ihnen ausrichten lassen, euer Gott ist gar nicht mächtig, etwas zu tun. Und jetzt mussten sie diese Umstände erleben, im Exil und in der Gefangenschaft. Das bedrängt den Glauben. Das bedrängt die Zuversicht und die Hoffnung, dass Gott mächtig ist, etwas zu tun. Und wenn er mächtig ist, ist er vielleicht nicht bereitwillig, etwas für mich zu tun. Das war genau die gleiche Situation, die Jesus erlebt hat mit den Leprakranken. Und der Leprakranke, der nicht in der Öffentlichkeit sein durfte, sagte zu Gott, zu Jesus, ich weiß, dass du mich heilen kannst. Es war kein Zweifel von ihm an der Möglichkeit, an der Kraft von Jesus, ihn zu heilen. Aber er war nicht überzeugt, ob sich seine Stärke, seine Kraft auch für ihn überhaupt einsetzen möchte. Und Jesus hat nicht nur ein Wort gesprochen, sondern er hat ihn berührt und vollkommen wiederhergestellt. Er hat ihm viel mehr gegeben, als er sie überhaupt erhofft hat und vorgestellt hat. Tröstet, tröstet. Zweimal wird es wiederholt. Wenn etwas zweimal dasteht, dann drückt es eine Bestimmtheit aus, gibt der ganzen Sache einen Nachdruck. Etwas, das man hören soll und nicht vergessen soll. Immer dann, wenn in unserem Leben Leid passiert ist, Bedrängnis passiert ist, braucht es Trost. Ob dir jemand beleidigt hat, verletzt hat, ungerecht behandelt hat, du etwas, auf das du gehofft hast, dann doch nicht bekommen hast. Es braucht Trost in dieser Situation. Trost baut immer wieder eine emotionale Bindung auf zu dem, der tröstet. Eine Zuversicht und eine Hoffnung baut das Ganze wieder auf. Trotz dem ganzen Zustand, den wir erleben, das Leid, das wir erleben, kommen wir vielleicht nicht zurück an einen Punkt, an dem wir gewesen sind, bevor dieses Leid, bevor diese Bedrängnis passiert ist. Aber der Trost verbindet uns wieder mit einer Hoffnung, mit einer Zukunft, die wir sonst nicht sehen könnten. Trost hat immer einen bestimmten Klang, ist immer getragen von der Liebe, von einer Wahrheit, von einer Hoffnung, von einer Empathie, von einem Einfühlungsvermögen, von einem Verständnis. Das Wort Trost hängt ganz stark zusammen mit dem Wort Treue. Jemand, der treu zu dir steht, auch in Zeiten, wenn es nicht gut geht in deinem Leben, ist ein Trost in deinem Leben. Und mehr als alles andere gibt uns die Bibel den Auftrag auch, Tröster zu sein. Treu an der Seite von jemandem zu stehen. 2. Korinther 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen. Gott hat Mitgefühl mit unserem Leben. Und Gott allen Trostes. Das heißt, die Quelle von allem Trost ist Gott. Weil seine Absichten nicht aufhören, auch dann nicht, wenn wir einen Mist bauen. Er hat immer wieder einen Neuanfang für unser Leben. Petrus könnte, wenn er hier stehen würde, jetzt das beste Zeugnis davon geben, dass Jesus ihn gesucht hat und Jesus ihm nachgegangen ist, um ihn wiederherzustellen, nachdem etwas passiert ist. Für wen ist denn der Trost? Tröstet mein Volk, sagt die Schriftstelle hier. Mein Volk, der Trost Gottes ist uns gewiss. Für jeden Menschen, der noch nicht zu seinem Volk zählt, weil er noch nicht mit Gott unterwegs ist oder an Gott vorbeigeht, ist trotzdem der Trost Gottes schon vorhanden. Und Gott zeigt sich uns immer freundlich. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil er es gut mit uns meint. Alles fängt immer bei Gott an. Die Quelle von allem Trost ist immer bei Gott. Wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, wenn wir müde sind, wenn wir kraftlos sind, wenn wir so sind, wie die Silke vorgelesen hat, wie verwelkte Blumen, wenn wir glauben, die Blüte unseres Lebens ist längst vorbei, kommt immer wieder der Trost Gottes, der sagt, aber ich gebe den Müden neue Kraft. Mose war 120 Jahre alt, als er hinaufgestiegen ist auf den Berg, um ins verheißene Land blicken zu können. 120 Jahre. Und aus eigener Kraft ging er den Berg hinauf. Und die Bibel sagt uns, seine Augen waren nicht schwach. Und seine Frische war noch da. Ja, woher kommt all das mit 120 Jahren? Warum kann der Kaleb mit 85 Jahren sagen, gib mir diesen Berg, weil meine Kraft ist heute noch so stark wie vor 40 Jahren, als wir eingegangen sind als Kundschafter, um das verheißene Land auszukundschaften. Der Hebräerbrief im Kapitel 11, Vers 27 offenbart uns, warum Mose mit 120 die Kraft hatte, hinaufzugehen auf den Berg und warum seine Augen noch so scharf gewesen sind, weil die Bibel sagt, er verließ Ägypten und war nicht bereit, sich dem Pharao und diesen Annehmlichkeiten unterzuordnen, sondern er folgte Gott nach, als sähe er den Unsichtbaren. Das heißt, die Augen, die inneren Augen, die Herzensaugen von Mose waren von Anfang an, nachdem er die Begegnung hatte mit Gott, er muss Christus gesehen haben, weil seine Augen waren auf Christus, als sehe er den Unsichtbaren. Und das war die Quelle seiner Kraft, auf den Unsichtbaren, auf Christus Jesus zu schauen. Genauso wie es wir im 2. Korinther 3, Vers 7, wir lesen es dann später, geschrieben steht, dass wir hinschauen mit aufgedecktem Angesicht auf die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Geist des Herrn geschieht. Alles beginnt damit, immer auf Jesus zu schauen und ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Was kann der größte Trost für uns auf dieser Welt sein? Dass das Grab nicht das Ende ist unseres Lebens. Wann immer man eine Beerdigung besucht, dann sieht man Menschen weinen, voller Trauer und Schmerz. Alleine dieser Ausdruck zeigt uns eines ganz deutlich, dass der Tod eben nicht zum Leben gehört. Es war nie die Absicht Gottes, dass der Mensch stirbt. Bei Gott gibt es keinen Tod. Aber Gott sagte auch, wenn ihr davon essen werdet, werdet ihr sterbend sterben. Aber der Tod gehört nicht zu Gottes Absichten und Pläne. Die Bibel sagt vielmehr, er ist der letzte Feind, der unter die Füße vom Schemel von Christus gelegt werden wird. Wer spricht diese Worte, tröstet, tröstet? Gott selbst. Tröstet, tröstet. Doppelt, doppelter Trost. Welchen Trost haben wir im Leben? Erstens, wir haben die Vergebung der Sünden. Und der zweite Trost, den wir bekommen, ist, wir bekommen die Gabe der Gerechtigkeit in Christus Jesus. Das ist ein doppelter Trost. Der Trost ist, dass wir aus etwas heraustreten können, das wir nicht mehr haben möchten, um in etwas eintreten zu können, das wir uns nie verdienen hätten können. beides nicht. Die Vergebung der Sünden und die Gabe der Gerechtigkeit ist beides ein Trost Gottes für unser Leben, ein Geschenk Gottes für unser Leben, das uns wir nie verdienen hätten können. Das einer für uns erworben hat, der schuldlos ist und sündlos ist, nämlich Christus Jesus. Und Jesus hing dort am Kreuz, nachdem alle Schuld, alle Flüche, alle Krankheit, alle Übertretungssünden, Unterlassungssünden, Wortsünden, was auch immer wir getan haben und was die Menschheit noch tun wird, auf Christus gekommen ist und die Strafe Gottes auf Christus gekommen ist. Und nachdem es vorbei gewesen ist, die Strafe Gottes, ruft Jesus aus, es ist vollbracht. Es kann nichts mehr hinzugefügt werden. Das Opfer war größer als die Schuld der Menschheit insgesamt. Im Alten Testament, wenn ein Tier geopfert worden ist, ist nie etwas übrig geblieben. Es ist verbrannt worden. Aber hier ist Christus am Kreuz, weil seine Herrlichkeit, sein Werk, wer er ist, ist um ein Vielfaches größer als die Gesamtlast der Schulden dieser Welt. In all den Umständen des Lebens, die wir heute erleben, weil wir eine gefallene Schöpfung sind, war Christus bereit, auf diese Welt zu kommen, um unser Leben zu stabilisieren, um uns eine stabile Zuversicht zu geben, dass wir das Ziel erreichen werden, wohin wir gehen. Hebräer 6, Vers 17 heißt es, deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, Gott müsste niemals schwören. Es langt sein Wort. Aber Gott schwört es für uns, damit wir verstehen, wie ernst Gott es meint. Damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann. Jetzt haben wir etwas gehört, was Gott überhaupt nicht kann. Gott kann nicht lügen. Sein Wort ist die Wahrheit. Damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost haben. Einen starken, einen mächtigen, einen doppelten Trost haben. Die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung in Christus zu ergreifen, also in Christus habe ich jetzt hinzugefügt, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Das heißt, Christus Jesus ist als Mensch auf dieser Welt gewesen, ist auferstanden von den Toten, ist hineingegangen in diese Herrlichkeit hinter den Vorhang, sitzt zur Rechten des Vaters und dort verwendet er sich als sicherer Anker für uns, um uns Stabilität zu geben, um uns zu garantieren, dass wir das Ziel in ihm, bei ihm erreichen werden. Jesus führt uns in das Ziel, nicht so wie eine Navigation, mit, während wir unterwegs sind, sondern vom Ziel aus. Er zieht uns sozusagen in das Ziel hinein und verwendet sich dort als großer, hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Melchisedek war der große Priester, der Abraham gesegnet hat, Brot und Wein gebracht hat, als er im tiefen Tal, im Kidron-Tal gesessen ist, im Tal der Finsternis, voller Sorgen gewesen ist. Bei Gott war es immer so, wenn der hohe Priester angenommen worden ist, ist das Volk angenommen worden. Wenn der große hohe Priester angenommen worden ist, ist das Volk gesegnet worden. Und das Volk war immer in der Unruhe, wird der nächste große hohe Priester angenommen von Gott oder nicht? Werden wir gesegnet sein oder nicht? Das heißt, es war immer eine unsichere Zeit, wenn ein großer, hoher Priester gestorben ist. Aber Jesus stirbt nie. Er ist unser hoher Priester und er bleibt unser hoher Priester und er verwendet sich für uns als Anfänger und als Vollender unseres Lebens, unseres Glaubens. Die Frage ist nur, wer ist Christus für uns? Ist er ein jüdischer Rabbi? Ist er eine moralisch hochstehende Persönlichkeit? Ist er vielleicht nur der Sohn eines Tischlers? Oder ist er der Erlöser in deinem Leben? Der, dem du vertrauen möchtest, dass er dein Leben leitet und führt. Die ganze Schöpfung gehört Gott. Himmel, Erde, Sterne, Universum, selbst jeder Mensch gehört Gott. Aber nicht jeder Mensch möchte zu Gott gehören oder noch nicht zu Gott gehören. Es ist unsere freie Entscheidung von jedem Menschen, ob wir mit Christus, mit Gott gehen möchten oder ob wir am Werk Christi vorbeigehen möchten. Mein Volk ist nichts anderes als Bündnissprache. Gott hat einen Bund gemacht mit jedem, der zu ihm gehören möchte. Ein Bund sagt, deine Feinde sind meine Feinde, deine Freunde sind meine Freunde, was mir gehört, gehört dir. In diesem Bund stehen wir mit Gott. In diesem Bund können wir Gott auch begegnen und sagen, ich brauche jetzt deine Versorgung, ich brauche jetzt deinen Schutz gegen meine Feinde, weil du einen Bund mit mir hast. Und Gott wird immer auf unser Bündnisverständnis reagieren, weil er ein bundhaltender Gott ist. Und wer ist dieser Gott? Jesus. Und wie wird der Dienst von Jesus sein? Was sagt uns die Bibel? Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, Matthäus 12, 20. Und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Diese Schriftstelle wird genommen aus dem Jesaja-Brief, 42 Kapitel 3, da steht auch, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue oder in Wahrheit bringt er das Recht hinaus. Das ist Trost. Es ist Trost, dass es jemand gibt, der im Himmel ist, der alle Macht hat, der alle Kapazitäten hat und sie für uns einsetzen möchte und sich für uns verwenden möchte. Ein Schilfrohr, ein geknicktes Rohr, davon gibt es unendlich viel in Israel. Schilf. Und sobald es geknickt ist, gerissen ist, hat gar keinen Wert mehr, ist es nutzlos, ist es nicht mehr brauchbar. Kann man es nicht mehr als Flöte verwenden, kommt kein schöner Klang mehr heraus. Und vielleicht ist es so in unserem Leben. Vielleicht fühlen wir uns momentan unfähig oder nutzlos oder denken, mein Leben ist kein Wohlklang im Augenblick, keine schöne Melodie, die ich spielen kann. Und trotzdem sagt uns die Bibel hier, auch wenn du durch eine Phase gehst, wo du niedergeschlagen bist oder dich wertlos fühlst, er wirft dich nicht weg, er wirft uns nicht weg, er gibt uns nicht auf. Auch wenn wir wie ein glimmender Docht sind, nur mehr Rauch abgeben, qualmen, aber kein Licht mehr, dann löscht er uns nicht aus. Sondern seine Absicht ist immer Wiederherstellung. Er wird diesen Docht, der auf der einen Seite brennen soll und auf der anderen Seite in der Lampe im Öl sein soll. Ein Öl ist immer das Bild für den Heiligen Geist, der der Tröster überhaupt ist. Er wird schauen, dass wir wieder im Heiligen Geist Trost bekommen, wieder voll sind vom Öl, vom neuen Wein, von dem, was der Heilige Geist in unserem Leben tun möchte. Er wird uns lieben, bis wir wieder erfolgreich sind. Fruchtbar, mit anderen Worten. So lange wird er uns lieben und auch dann wird er uns lieben. Er führt es aus, sagt die Bibel, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Und das kann ein Gebet sein für uns, von uns, dass wir sagen, Herr, auch wenn ich momentan mich so fühle, ich danke dir, dass du mich liebst, bis ich wieder fruchtbar sein werde und eine Frucht hervorbringen werde in meinem Leben. tröstet mein Volk, das ist auch unser Dienst, den er uns gegeben hat. Und wir machen diesen Dienst und sagen den Menschen, dass Gott nicht verärgert ist mit ihnen, sondern dass er sie liebt. Wir sollen Verkündiger des Evangeliums des Friedens sein. So steht es in Epheser 6, Vers 14. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Wenn das, was ich verkünde, keinen Frieden bewirkt im Leben des Rezipienten, im Leben dessen, der zuhört, dann muss ich mich fragen, was ich verkünde. In Jesaja 32, 17 heißt es, und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. All das, was genau das Evangelium hervorgebracht hat, dass wir in Christus die Gerechtigkeit Gottes geworden sind, das soll Frieden in unser Leben bringen. Frieden in unser Gewissen, dass mir vergeben ist. Sobald dieser Friede angekommen ist in meinem Gewissen, dass mir vergeben ist in Christus Jesus, wird es eine großartige Frucht haben in unserem Leben, nämlich die Freude im Herzen. Ohne dem Bewusstsein, dass mir vergeben ist, wird die Freude im Herzen nicht da sein. Weil keine Hoffnung da ist, dass Gott mich hört und mir helfen möchte. Weil mein Glaube auf etwas gründet, das nicht die Realität ist oder die Wahrheit ist. Der Heilige Geist wird immer das Werk von Christus groß machen. Er wird immer das highlighten, was Christus für uns vollbracht hat. Wer wir in ihm geworden sind. Und das ist unser Dienst. Und auch wenn wir dafür eine Botschaft zum 10. Mal jemandem sagen oder erzählen, dann dürfen wir glauben, dass das keine alten Worte sind, die wir sprechen, sondern dass es Worte sind, die der Heilige Geist frisch salben wird in diesem Augenblick, um ein frisches Werk und ein frisches Resultat hervorzubringen. Die Stimme eines Rufers in der Wüste. So heißt es in Vers 3, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Jesus kam etwa 700 Jahre später, nachdem Jesaja diese Prophetie gegeben hat. 700 Jahre. Da könnte der eine oder andere gedacht haben, das war vielleicht eine falsche Prophetie. Aber Gott hat offensichtlich ganz andere Zeitverständnisse und Augenblicke, als wir es haben. 700 Jahre. In Galater 4, Vers 4 heißt es, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Alles passiert zur richtigen Zeit. Die Fülle der Zeit. Die Fülle der Zeit passiert auch in unserem Leben. Auch wenn wir es uns nicht mehr vorstellen können oder weil wir schon lange auf die Erfüllung einer Verheißung warten. Es wird eine Fülle der Zeit geben und dann wird es passieren. Der Zeitpunkt der Menschwerdung von Jesus Christus war so, dass Gott alles ordnen musste, damit es zum richtigen Zeitpunkt passieren kann. Das Kommen von Christus wollte der Feind verhindern, weil Gott, nachdem der Sündenfall passiert ist, im Garten Eden sagte, ich werde Feindschaft setzen zwischen ihrem Samen und deinem Samen. Du wirst ihm die Ferse zermalmen und er wird dir den Kopf zertreten. Das heißt, von dem Augenblick an wusste der Feind, dass jemand auf diese Welt kommen wird, der ihn besiegen wird. Aber er wusste nicht, wer das sein wird. Das ist so, wie wenn dich jemand anonym anruft und dir am Telefon sagt, wenn ich dich das nächste Mal sehe, werde ich dir das oder jenes antun. Dann hast du eine Ankündigung, aber du weißt nicht, wer es ist. Aber du wirst immer verunsichert schauen, wer könnte es sein. Und genauso war der Feind damit beschäftigt, all jene vernichten zu wollen, von denen er dachte, das könnte derjenige sein, der ihn vernichten wird. Und Gott wusste, er musste alles so konstruieren, dass zur Fülle der Zeit der Moment sein konnte, wenn Christus für die gesamte Geschichte auf diese Welt kommen wird. In unserem Leben gibt es genauso diese Täler, diese Berge, die krummen Zeiten, wo Christus kommen möchte in unser Leben, aber es muss nur einiges aufgefüllt werden oder erniedrigt werden oder gerade gemacht werden. Manchmal wollen wir gar nicht hören, dass es jemanden gibt, der uns helfen möchte, wenn wir im Tal der Tränen sind. Wenn Enttäuschung groß ist in unserem Leben oder Schmerz oder Verletzung. Das sind Hindernisse. Berge, weil wir etwas massiv an etwas festhalten, was aber gar nicht in unser Leben gehören sollte. Denken kann Hindernis sein in unserem Leben. Krumm, das können Neigungen sein, Beziehungen sein vielleicht, die gar nicht da sein sollten, Temperamente in unserem Leben. Aber alles wird der Herr so gerade machen, so auffüllen, dass Christus Jesus die gesamte zur richtigen Zeit das Gesamte in unserem Leben erreichen kann. Es sind 700 Jahre vergangen und Johannes der Täufer ist in der Wüste. Und die Priester und die Leviten wollten wissen von ihm, wer bist du denn? Warum sprichst du das? Wer bist du? Und in Johannes 1, Vers 23 heißt es, er sprach also Johannes, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Ich bin. Alle vier Evangelien bringen Johannes den Täufer mit diesem prophetischen Wort in eine direkte Verbindung. Und was war seine Botschaft? Der Retter ist da. Keine bessere Botschaft, keinen größeren Trost gibt es, wenn ich einen Retter begehre, als mir, dass mir jemand sagt, dieser Retter ist da. Und er sagt, ich bin diese Stimme. Das heißt, er sagt, ich bin kein Echo oder kein Wiederholer von etwas, sondern ich bin diese Stimme. Wenn wir eine Botschaft hören, etwas lesen im Evangelium und wenn uns diese Worte lebendig werden, dann sind wir kein Echo von diesen Worten, sondern wir nehmen das als unsere Botschaft. Ich bin ein Verkünder dessen. Auch wenn es ein altes Wort ist, vielleicht schon 700 Jahre alt ist oder noch älter, der Heilige Geist wird es in dem Augenblick, wenn wir es nehmen und sagen, ich bin, salben und lebendig machen und eine Bedeutung geben in diesem Augenblick, in diesem Moment. Jesus, der Vorläufer, wird angekündigt. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Herr und Gott wird hier verwendet in einem Vers. Herr ist Yahweh, ist der bundhaltende Gott. Und Gott ist Elohim, der schöpferische Gott. Der Himmel und Erde erschaffen hat, indem er gesprochen hat. Elohim ist die Mehrzahl, ein dreieiniger Gott. Eloah wäre die Einzahl, wenn es nur ein Gott ist. Das heißt, Johannes der Täufer sagt, hier kommt der bundhaltende Gott Yahweh und der schöpferische Gott
Elohim in Menschengestalt auf diese Welt als Diener, um seiner Schöpfung, mit der er einen Bund hat, zu dienen. Das ist das Wort, das der Rufende in der Wüste verkündet hat. Und Jesus sagt über Johannes, dass unter den Frauen Geborenen keinen Größeren gibt als ihn. Er hat niemanden geheilt. Er hat niemanden von Lepra geheilt. Er tat keine Wunder. Die Frage ist, was tat Johannes der Täufer, dass Jesus ihn so bezeichnet, öffentlich? Johannes der Täufer tat nur eines. Er hat auf Jesus hingewiesen. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, nicht zudeckt, hinwegnimmt, auf sich nimmt. Und das ist die Prüfung für jeden Dienst. Auf wen verweist unser Dienst? Auf irgendeine religiöse Regelkonstrukt oder auf den Erlöser? Auf den, der gekommen ist, um für uns alles in Ordnung zu bringen. Aus zeitlichen Gründen lassen wir die anderen Passagen aus und gehen gleich zum letzten. Adlerflügel. Warum sprichst du Jakob und redest du Israel? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott. Manchmal geht es uns doch so, dass wir glauben, wir sind vergessen oder vielleicht sogar verlassen. Weil sich Dinge nicht verändern, so konstant in unserem Leben sind. All das ist nur dazu da, um unser Vertrauen in Gott zu demolieren, klein zu machen. Wenn wir denken, es kommt keine Veränderung mehr, es gibt auch keine Veränderung mehr. Das war doch ganz genau das, was Jakob gedacht hat. Der Vater von Josef, der verkauft worden ist, in die Sklaverei, und seine Brüder sagten zu seinem Vater Jakob, er ist tot, aufgefressen, getötet von einem wilden Tier. Er wusste nichts mehr von seinem Sohn Josef. Er wusste nicht, wo er ist. Er dachte, er ist tot. Und als dann die Hungersnot gewesen ist und Jakob die Brüder, seine Söhne ausgesandt hat nach Ägypten, um dort Korn zu kaufen, hat Josef, der zwischenzeitlich der Zweithöchste gewesen ist in ganz Ägypten, sie erkannt, aber sie haben ihn nicht erkannt. Und dann am Ende gibt sich Josef zu erkennen. Und er fragt sofort, wie es seinem Vater geht. Und er schickt seine Brüder zurück mit einer Karawane voller Versorgung. Und sie kommen zurück zu Jakob, und da heißt es im 1. Mose 45, 25, so zogen sie aus Ägypten hinauf und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm, Josef lebt noch. Das war eine komplett neue Botschaft für ihn. Josef lebt noch. Ja, er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Das war eine komplette Veränderung von er ist tot, es gibt ihn nicht mehr, zu er lebt noch und er ist Herrscher in Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt. Das Herz von Jakob. Denn er glaubte ihnen nicht. Er war an einem Punkt, wo er das alles verloren hat in seinem Herzen. Manches stirbt in unserem Leben ab, aber bei Gott lebt es immer noch. Jede Verheißung, die Gott für uns gegeben hat, ist im Himmel immer noch Ja und Amen und wird dort geschützt. Da redeten sie zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, sie haben dann gesagt, Jakob, komm raus aus dem Zelt. Und schau dorthin auf die Karawane. die sich auf dein Zelt zubewegt. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf und Israel sprach. Plötzlich heißt er Israel. Jakob ist der Mensch, der keine Hoffnung mehr hat, der abgeschlossen hat mit etwas, in dem etwas gestorben ist. Und in dem Augenblick, wo seine Augen wieder gesehen haben, dass es die Wahrheit ist, was ihm diese Menschen, seine Söhne erzählen, in unserem Fall können es Menschen sein, dass es die Wahrheit ist, wurde sein Herz wieder lebendig und er heißt wieder Israel, er ist wieder geistlich, er ist wieder geisterfüllt. Das Leben Gottes lebt wieder in ihm auf. Und Israel sprach, genug, mein Sohn Josef lebt noch, ich will hinziehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Gott will uns immer neu beleben im Herzen. Jede Botschaft soll uns mit Christus neu beleben. Weißt du es nicht oder hast du es nicht gehört oder hast du es vielleicht vergessen? Das trifft uns doch alle in den Umständen des Lebens. Das ist genau das, was Jesus zu den Emmaus-Jüngern sagte, o ihr Unverständigen und im Herzen träge zu glauben. Sie gingen den Weg von Jerusalem nach Emmaus, nachdem Christus gekreuzigt worden ist. Das heißt, sie haben dem Werk von Christus den Rücken zugewendet. Und sie sind niedergeschlagen, deprimiert, weggegangen. Und Jesus selbst, sagt die Bibel, nicht ein Engel, nicht ein Mensch, Jesus selbst nahte sich ihnen. Und er sagt, ja, worüber redet ihr denn? Und dann sagt er zu ihnen, und das ist die Diagnose von Jesus Christus, o ihr Unverständigen und im Herzen träge zu glauben. Und dann kommt die Heilung von Jesus. Und er fing an, bei Mose und bei den Propheten ihnen alles zu offenbaren, was ihn betraf. Jesus zeigt ihnen, wer er ist, versteckt im Alten Testament. Und das hat dazu geführt, dass sie am Ende der Reise, nachdem sie das Brot gebrochen hatten, Jesus mit ihnen das Brot gebrochen hat, sagten, und er ist unsichtbar geworden von ihnen, er war immer noch da, aber sie mussten ihn nicht mehr mit den Augen sehen, sie konnten ihn mit dem Herzen jetzt sehen. Dann sagten sie, hat nicht unser Herz gebrannt, als er uns die Schriften offenbarte, als er uns zeigte, wer er ist in den Schriften? Und sie sind aufgesprungen und den gesamten Weg, den sie gerade gegangen sind, von Jerusalem nach Emmaus wieder zurückgelaufen nach Jerusalem mit einer Botschaft im Herzen, die sie so bekräftigt hat, dass sie wie auf Adlerflügel dorthin sind und gesagt haben, er ist auferstanden. Er lebt. Je mehr wir Jesus sehen, umso mehr werden wir Kraft haben im Leben. Immer auf Christus schauen, der Anfänger und Vollender unseres Lebens ist. Nur er alleine kann uns diese Adlerflügel geben. Adler repräsentiert auch das Johannesevangelium. Das ist das Bild über dem ganzen Evangelium von Jesus Christus. Ohne Anfang, ohne Ende, von göttlicher Herkunft. Adler sind edle Tiere, die hoch hinausfliegen können. Hochsteigen können. Sie beschützen ihre Küken. Sie sind mächtig, elegant. Ihre Jugend wird buchstäblich erneuert. All das passiert, wenn wir ein fröhliches Herz haben, das gegründet ist in der Vergebung unserer Sünden und in dem, dass wir angenommen sind von Gott. Adler, Flügel, das so bezeichnet man jemanden, der besonders ist, im Charakter, in den Eigenschaften, herausragend ist. Als wir von Neuem geboren worden sind, sagt uns die Bibel, ist doch alles, was wir brauchen, um ein Adler sein zu können, in unserem Leben geboren worden. Kolosser 1, Vers 15 sagt es, in ihm wohnte die ganze Fülle Gottes und in ihm sind wir zur Fülle gebracht worden. Es ist schon angelegt in uns. Es wird mit der Zeit sich entwickeln und herausformen. Aber es ist schon in uns, weil Christus in uns ist. Adlerflügel bekommt man durch Geburt. Wir sollen anfangen, sagt uns die Bibel, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Und diese Dinge über unser Leben aussprechen. Er gibt den Müden Kraft. Wenn wir schwach sind, Kraft brauchen, dann sagt er uns, und er kam und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Jünglinge ermüden und ermatten, das ist auch eine doppelte Aussage. Auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, dass wir eines Tages die Intensität verlieren in unserem Leben, ist es offensichtlich doch so, dass wir die natürliche Kraft verlieren. Harren heißt hoffen. Es liegt Kraft in dem Warten auf dem Herrn. Das war ein Lied, das wir früher immer gesungen haben. Und wir werden aufsteigen wie mit Adlerflügel. Harren heißt gewinnen. Harren ist Zeit mit Christus verbringen. Harren ist eine Botschaft zu hören. Harren ist, dass wir zusammengebunden sind. Das ist ein besseres Wort noch. Wir sind zusammengebunden mit Christus. Das ist wie das Bild von der Rebe und vom Weinstock. Jesus ist der Stock und wir sind die Reben. Wir sind zusammengebunden mit ihm und wir werden Frucht bringen zur richtigen Zeit. Und er ist die Quelle der Kraft. Und die Quelle der Frucht. Abraham musste warten und die Sarah. Und es hat sie ausgezahlt. Noah musste warten, bis geregnet hat und es ist passiert. Noah musste im Schiff warten, bis das Wasser zurückgegangen ist und es ist zurückgegangen. Josef musste warten im Gefängnis, bis er befördert worden ist. Bis seine Zeit gekommen ist. Jesus musste warten, bis zur Fülle der Zeit, dass er auf diese Welt kommen konnte. Maria und Martha mussten warten, bis Jesus gekommen ist, um ihren Bruder Lazarus von den Toten zu erwecken. Wir Gläubigen müssen warten, bis Christus wiederkommt. Warten ist Teil und warten ist immer gekoppelt daran, dass wir wissen, wir sind von Gott abhängig. Und er wird uns neue Kraft geben. Dieses Wort geben bedeutet austauschen. Er tauscht unsere nicht mehr vorhandene Kraft aus mit seiner Kraft. Wie konnte David einen Löwen töten, einen Bären töten, einen Goliath töten, wenn nicht mit der Kraft Gottes, mit der Salbung Gottes? So wie die Emmaus-Jünger mit der Kraft von Christus, der Offenbarung, weil sie Jesus gesehen haben, zurückgelaufen sind und verkündigt haben. Im 2. Mose, und das ist die letzte Schriftstelle, 19,4-5, ihr habt gesehen, sagt der Herr hier zu dem Volk der Israeliten, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügel getragen und euch zu mir gebracht habe. Das ist Gnade. Gnade, weil sich seine Liebe für uns verwenden möchte. Amen. Dankeschön.